Willkommen zu Wirtschaft hoch 2. Heute mit einer tollen Geschichte zu Fritz Kohler, erzählt von und mit Winfried Rübesam, einem der Geschäftsführer des Hamburger Unternehmens. Wirtschaft hoch 2, Ihr Podcast für Wirtschaft und Wissenschaft.
Wirtschaft hoch 2. News, Hintergründe und Einordnungen zu aktuellen Themen aus Wirtschaft und Wissenschaft. Diskutiert von Hans-Jürgen Wieben und Thorsten Spandl. Hintergrundinformationen und alle Episoden finden Sie unter wirtschafthoch2.de.
Hallo Thorsten.
Hallo Hans-Jürgen.
Ja, freut mich, dass wir wieder digital zusammensitzen.
Ach ja, das Digitale.
Naja, könnten wir auch irgendwann mal drauf verzichten. Ich glaube, das denkt auch der Winfried Rübesam, mit dem wir heute zusammen sind. Hallo Winfried.
Hallo Hans-Jürgen, hallo Thorsten.
Hallo Winfried.
Genau, so Winfried ist Geschäftsführer von Fritz Kohler und das ist heute unser Thema. Fritz Kohler, wie Fritz Kohler sich als Marke präsentiert, insbesondere auch das Thema Nachhaltigkeit aufgreift. Das wollen wir heute mal mit Winfried Rübesam zusammen diskutieren.
Vielen Dank, dass du mit dabei bist, Winfried. Vielleicht kannst du einen kurzen Abriss geben, wie du zu Fritz Kohler gekommen bist, und dann können wir so ein bisschen auch nach und nach in das Thema einsteigen.
Tja, das ist eine gute Frage, vielleicht in so drei Worten. Internet, Whisky und aufgewecktes Cola. Das ist so mein Werdegang. Ich bin so ein Digitalkind oder New Economy Kind gewesen, also früher bei AOL angefangen. Junge Hörer werden das gar nicht mehr kennen, aber es war so der Internetpionier. Und da habe ich massiv geprägt, Dinge zu machen, die keiner verstanden hat, weil das Geschäftsmodell gab es noch gar nicht. Das heißt, also man konnte alles wirklich neu machen und hat in sehr jungen Jahren schon sehr viel Verantwortung bekommen. Das hat irren Spaß gemacht. Den Spaß habe ich dann zu Whisky weitergetragen. Da war ich 14 Jahre im Konzernumfeld bei dem Unternehmen Brown-Forman tätig. Und die Hauptmarke ist Jack Daniels. Und da ist meine Liebe zu Schwarz-Weiß dann auch schon entstanden. Und da habe ich wirklich gelernt, in Konzernstrukturen, Methodiken, Leadership zu lernen. Hat mich dann auch um die Welt gebracht, also bis nach Kentucky sogar, wo also das Corporate Office ist. Und im Jahr 2017, aufgrund eines Kontaktes, den ich zu Nurko, einem der beiden Gründer von Fritz Kohler, hatte, kam er mal ins Gespräch. Und da bin ich also 2017 bei Fritz Kohler eingestiegen und die aufgeweckteste Cola der Welt und hat viel mit Verantwortung und Nachhaltigkeit auch zu tun. Und ja, da bin ich jetzt seit gut 4 Jahren und macht nach wie vor einen Spaß.
Fritz Kohler, du sagst gerade die aufgeweckteste Cola der Welt, mittlerweile aber ja deutlich mehr als Cola, verschiedene weitere Produktlinien. Vielleicht gib mal so einen kurzen Abriss, was Fritz Kohler heute alles macht, weil das doch relativ viel geworden ist.
Der Kern ist nach wie vor unsere Cola. Warum die aufgeweckteste Cola? Weil sie viel, viel Koffein hat. Das war auch damals was Neues. Der Mirko und der Lorenz, die das gegründet haben nach dem Studium, wollten einfach die bessere Cola machen und besser war definiert nicht ganz so süß schmeckend und mit viel, viel Koffein. Warum? Waren beide Studenten, die Nacht ging von Donnerstag bis Sonntag und da brauchte man natürlich was zum Durchhalten und sie wollten da arbeiten, wo es Spaß macht. Was macht Studenten Spaß? In Bars, in Clubs, in coolen Stränden abzuhängen und haben gesagt, Mensch, dann lass uns doch was finden, was da gut reinpasst. Und das andere, was ich an dieser Gründungsgeschichte ganz cool finde, ist die Herangehensweise. Das heißt, die beiden haben nicht erstmal Wagniskapital zusammengeholt, wie man das ja heute so macht und dann ganz viel Geld erstmal verbrennt, sondern die haben Bausparverträge aufgelöst, mit 7.000 Mark angefangen. Und man sieht bis heute im Produkt ganz cool, woher die eigentlich gekommen sind. Das heißt also zwei Gesichter, das hat einen Grund, weil Bildrechte am eigenen Kopf, die hat man, die muss man nicht kaufen. Und das Logo, also die Cola, schwarz und weiß, drucken in schwarz-weiß ist einfach günstiger, als in Farbe zu drucken. Deswegen war das erste Produkt schwarz-weiß. Also nur so kleine Anekdote tatsächlich, die ich sehr, sehr schön finde, wie dieses Produkt eigentlich entstanden ist. Und dann kam aber relativ zügig eben Erweiterung der Produkte. Da kam dann Orange und Zitrone dazu, also Limonaden, dann irgendwann Schorlen auch, also ein bisschen die mehr fruchthaltigen Getränke und dann auch irgendwann eine zuckerfreie Cola, darüber kann man vortrefflich mal diskutieren, aber der Konsument will einfach eben weniger Zucker trinken. Und als der jüngsten und neuesten Produkte Aniola auch, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ist eine Ananas-Limonade, aus den 50er Jahren in Deutschland gegründet, war dann eigentlich weg vom Fenster und das Unternehmen hat irgendwann die Markenrechte und die Marke gekauft, einfach weil es ein tolles ursprüngliches Limonadengetränk ist und so ein bisschen Limonadengeschichte auch geschrieben hat. Und das fand man ganz, ganz spannend.
Wenn ich nur mal kurz zu dem Aspekt viel, viel Koffein nachfragen darf. Schön, dass wir dich jetzt mal auch wirklich hier im Gespräch haben, also ein bisschen auch dann unsere persönlichen Fragen klären können. Was heißt denn jetzt viel, viel Koffein? Heißt das ein bisschen mehr? Heißt das wirklich viel mehr? Darf man nicht so viel von trinken? Sollte man nicht so, oder ist das doppelt so viel wie in einer klassischen Cola? Wie kann man sich das vorstellen?
Genau, also es ist ungefähr doppelt so viel wie in einer klassischen Cola. Damals war die maximale Begrenzung 25 Milligramm pro 100 Milliliter an Koffein. Das ist das, was in der Fritz Cola drin ist. Wenn ich manchmal als Konsument draußen bin und dann Eltern über Koffeingehalte in Colas sprechen höre und dass Kinder das nicht trinken dürfen, das ist auch gut so. Wobei auf der anderen Seite, also eine Flasche Fritz Cola hat genauso viel Koffein wie eine Tasse Kaffee. Die trinkt man also als erwachsener Mensch völlig unbedenklich. Von daher ist das also kein Hexenwerk, was da in der Flasche drin ist. Aber es ist schon ein netter Kick, wenn man eben mal kurz wach werden muss.
Wie würdest du euch heute so im Markt einordnen? Weil wir haben gerade schon angesprochen, vermutlich gibt es einen ganz, ganz, ganz großen Wettbewerber und dann vermutlich ja viele, die ihr mittlerweile auch schon vielleicht hinter euch gelassen habt. Seid ihr da schon irgendwie auf dem Weg, dass ihr Platz 2 auf dem Markt habt oder wie kann man sich das vorstellen?
Das ist immer eine spannende Frage, wie groß man im Markt ist. Also wenn man den Cola-Markt oder den Limonadenmarkt sich anguckt, dann sind wir in absoluten Zahlen oder in Prozenten wirklich Mickey Mouse. Weil die Märkte so groß sind, wenn ihr da denkt, wo überall Limonaden ausgeteilt werden, also bei McDonald's aus den großen Spendern oder im Kino in diesen 2-Liter Jumbo-Bechern, da ist ein unglaubliches Volumen, da spielen wir eigentlich gar keine Rolle. Wenn man den Markt natürlich ein bisschen kleiner macht und sagt, worauf kommt es eigentlich an? Wir sind eben Glas-Mehrweg-Pionier, also uns gibt es nur in der Glasflasche und auch nur in kleinen Flaschen. Dann sind wir je nach Kategorie, also ob nun Cola oder Schorle oder Limonade, durchaus inzwischen auch im Platz, zwischen Platz 3 und Platz 8. Das heißt also schon relevant in einem kleiner gemachten Markt. Aber unser Wettbewerb ist nicht Discounter, 1,5 Liter Plastikeimer, Limonade, die da verkauft wird, sondern wirklich Genuss in der Flasche.
Aber das ist ja genau so der erste Punkt, den wir auch immer so diskutieren im Interview. Was sind die Wettbewerber? Also muss man sich vorstellen, du hast gerade gesagt, dass ihr speziell wirklich auf die kleine Flasche geht. Und wie ist das? Ist jetzt sowohl Gastronomie wie auch Handel oder ist Gastronomie im Vordergrund? Weil vielleicht da ja dieses Erlebnisthema, dieses Wachbleiben noch größer ist. Habt ihr da so eine Dimension, wo ihr sagt, okay, das sind so Themen, wo wir unseren Wettbewerb versuchen auszustechen?
Also wir sind ganz klar vom Markenaufbau her eine Gastromarke. Das heißt also da, wo es Spaß macht. Ne? Gastro, Festivals, Veranstaltungen, da, wo Menschen eine gute Zeit haben, da sind wir, da findet man uns und da suchen die Konsumenten uns auch. Da gehören wir auch hin. Das können wir auch richtig gut, also von der Organisation her, mit den Produkten her. Natürlich strahlt das irgendwann auch auf die Handelslandschaft ab, wenn Konsumenten sagen, geiles Produkt, dann gehen sie halt zu ihrem Edeka oder Rewe oder wo auch immer hin und fragen eben auch mal nach. Und deswegen findet man in Märkten, wo ja, FMCG-Marken, würde ich fast sagen, auch dann etabliert sind, natürlich auch einen hohen Handelsanteil. Der Handelsanteil wird irgendwann größer sein als der Gastroanteil, einfach weil in der Heim-Consumption nennt man das, dann doch mehr konsumiert wird. Aber der Fokus ist für uns ganz klar im Gastrobereich.
Und im Gastrobereich jetzt kriegt man da alle Produkte unter oder wird das dann quasi Fritz Cola als Leitprodukt genommen? Weil du hast ja angesprochen die Limos, du hast angesprochen die Schorlen, du hast angesprochen das neue Agnola. Ist das dann genauso, dass dann die Produkte auch von der Gastro mitgenommen werden, um über die Gastro quasi bekannt zu werden? Oder ist es wirklich, dass Fritz Cola als Fokusprodukt da wirklich zentral im Mittelpunkt steht?
Also die Cola soll natürlich im Mittelpunkt stehen und steht auch im Mittelpunkt. Also wir sind Fritz Cola und das ist so die Speerspitze. Gastronomen brauchen aber immer ein größeres Angebot. Und da sind wir extrem gut positioniert. Also gerade mit den Limonaden, das ist natürlich gelernt, Orangenlimonade, Zitronenlimonade ist eigentlich Standard. Und dann kommt aber die Differenzierung. Das heißt also gerade die Schorlen sehen wir, das ist eigentlich ein Phänomen. Der Schorlenmarkt ist stark rückläufig in Deutschland. Wir sind stark wachsend in diesem Schorlensegment, weil wir eben im Qualitäts- und Premiumbereich spielen. Und sehen einfach, dass Konsumenten erfrischend leichte Getränke trinken wollen. Das heißt, in den Schorlen sind wir extrem gut positioniert, aber auch mit ungewöhnlichen Geschmacksrichtungen wie eine Melone oder eine Apfelkirsch-Holunder, da so also ein bisschen die Individualität auch spielen zu können.
Der zweite Bereich bei Porter's Five Forces, den wir jetzt angucken wollen, ist ja dann auch das Thema, das gerade angesprochen, Veränderungen im Markt, neue Wettbewerber. Du sagst, dass ihr das schafft mit eurer Marke, neue Produkte, neue Geschmacksrichtungen, vielleicht auch neue Produktzusammensetzungen zu etablieren. Gibt es auch andere Bereiche, wo du jetzt sagen würdest, da ist durchaus Veränderung im Getränkemarkt, weil ihr habt ja jetzt auch Fritz Mate mit im Sortiment. Das ist ja auch mal so eine Bewegung gewesen, die so vor, keine Ahnung, 4-5 Jahren vielleicht losgetreten wurde. Sind da gerade Dimensionen, wo du sagen würdest, aus der Branchensicht heraus, da kommen jetzt gerade Themen? Weil so Functional Teas war ja auch mal ein Thema, ist ja auch nicht so richtig groß geworden. Gibt es da irgendwas, wo du momentan neue Wettbewerber siehst, die so mit guten Produkten oder auch mit coolen Marken sich auf dem Markt anfangen zu etablieren?
Also was erstmal schön ist, ist, dass wirklich viele junge Unternehmen mit tatsächlich guten Produkten in den Markt gehen. Also das ist ein Trend oder das ist meiner Meinung nach eher einer der Megatrends dahinter. Die Produkte werden qualitativ hochwertiger, sie werden besser, sie werden auch nachhaltiger. Also man achtet mehr darauf, wie und wo und was in dem Produkt drin steckt. Das ist sicherlich zu beobachten. Ansonsten, du hast gerade gesagt, es sind so Trends. Mate war wahrscheinlich der letzte stabile Trend. Alles, was danach gekommen ist, sind meiner Meinung nach so Strohfeuer, die dann kurz gehypt werden, aber auch schnell wieder verschwinden. Ob das nun Cold Brew war ja mal eine Zeit lang in aller Munde, also den kalten Kaffee, so richtig, richtig durchgesetzt hat sich es nicht. Im Wettbewerbsumfeld kommen dann auch mal Gurkenlimonaden oder Lavendellimonaden, die haben sicherlich alle ihre Berechtigungen. Ich tue mich da noch schwer zu sagen, ob man in 5 Jahren dann noch in der Masse so sehr spezielle Geschmacksrichtungen trinkt. Von daher ist der Markt nach wie vor dominiert von einer Cola, einer Zitronenlimonade, einer Orangenlimonade, sicherlich dann auch die Schorlen, Apfelschorle, eher ein deutsches Thema. Rhabarberschorle im internationalen Kontext ein echt spannendes Produkt, was in vielen Ländern getrunken wird. Und danach wird es eigentlich schon dünn. An Innovationen sehe ich eher, oder an Trends ist eher die Nachhaltigkeit tatsächlich. Das heißt, Glas Mehrweg, also Mehrweg als solches, aber auch gerade Glas Mehrweg, ist massiv am Boomen. Man sieht, dass die Großen, wir arbeiten mit Abfüllpartnern zusammen, die stampfen alle ihre Plastik-Einweganlagen eigentlich ein und gehen auf wieder Glas-Mehrweganlagen. Und gerade unser großer roter Wettbewerber aus Atlanta, der aus Controlling-Sicht vor einigen Jahren alle Glasanlagen eigentlich abgebaut hat, deinvestiert hat, weil nicht so effizient, baut gerade wieder mit viel Energie Glas-Mehrweganlagen auf. Das ist für uns immer so ein bisschen so ein Ritterschlag, weil wir machen das schon immer so. Man freut sich auf der einen Seite, wenn der Wettbewerber die guten Sachen kopieren muss und auf der anderen Seite tut es natürlich immer ein bisschen weh.
Ich habe mich im Rahmen einer Veranstaltung an der Hochschule mal auch mit dem Thema Nachhaltigkeit auch so, was kann man persönlich machen, um nachhaltiger zu leben, beschäftigt. Und sobald man da ja einsteigt, du hast gerade angesprochen das Thema Glas-Mehrweg als großes Thema, stößt man ja online auf die unterschiedlichsten Aussagen zu, was ist nun wirklich nachhaltiger, was ist mit dem Rumfahren von Glas-Mehrweg, Ausspülen und so weiter. Wie ist denn da jetzt so, quasi, du hast Brancheninsider, wie ist denn da jetzt wirklich eigentlich die Situation?
Also die Studien sind schon alle fair und das ist auch ein, du sagst es schon, je mehr man sich damit befasst, desto komplexer wird das. Glas Mehrweg macht nur Sinn, wenn man regional produziert. Das heißt also kurze Wege hat. Als ich bei Fritz anfing und ein breites Abfüllernetzwerk vorfand, habe ich mit dem Mirko gesprochen und gesagt, Mensch, macht das nicht viel mehr Sinn, so mitten rein, eine Fabrik und dann fallen da die Flaschen raus. Und da habe ich also meine erste Lektion in Nachhaltigkeit und wie man ein Glas Mehrweg produziert bekommen. Das macht auch total Sinn. Deswegen haben wir eben ein recht breites Abfüllernetzwerk, guckt immer so 150, 200 Kilometer um die Produktionsanlage herum, ist der Markt. Und dann ist Glas Mehrweg auf jeden Fall absolut auf Augenhöhe auch zu PET Mehrweg. Also, weil die beiden werden eigentlich ja gegeneinander verglichen. Unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten, und das ist unser Standpunkt dazu, ist, dass wir sagen, ja, auch wenn je nach Studie mal die Glas-Mehrweg-Ticken vorne, mal PET-Mehrweg, ist es einfach der schönere Genuss. Also eine Glasflasche hält einfach das Produkt kalt und kühl und zahlt auch auf die ganze Qualitäts- und Plastikdebatte ein. Das heißt also, eine Plastikflasche verliert immer Kohlensäure. Das heißt, nach einer gewissen Zeit ist das Produkt ein bisschen schlapper. Das ist in einer Glasflasche nicht der Fall. Und es gibt wohl auch Studien, Mikroplastiken durch Auslösung von Plastikverpackungen, welcher Art auch immer. Und deswegen haben wir einfach den Standpunkt für uns, dass wir sagen, das Gesamtpaket ist für uns unter gesellschaftlicher, ökologischer und nachhaltiger Verantwortung eigentlich der richtige Weg. Und das ist die Kinderstube und der bleibt auch treu.
Also Plastik verliert auch bei geschlossenen Flaschen an Kohlensäure?
Ja. Okay. Also über die Zeit geht durch den Kunststoff, wird Plastik, wird Kohlensäure abgegeben.
Wie verhält es sich da mit der Flaschengröße? Weil ihr habt jetzt ja die kleinen Flaschen überwiegend. Jetzt könnte man ja auch über größere Flaschen nachdenken. Ist das für euch auch ein Thema oder ist das gar kein Thema?
Tatsächlich, größere Flaschen sind für uns kein Thema. Also wir sind bei 0,2, 0,3 und 0,5. 0,5 schon das Größte, was wir haben und auch denken wollen. Es geht da wieder um Qualität und Genuss auch. Eine Flasche, die aufgemacht wird, wird eigentlich auch getrunken. Und das ist auch gut so, weil die soll ja auch frisch sein. Und wenn man dann sich aber über Literflaschen oder 1,5-Liter-Flaschen Gedanken macht als Hersteller, dann muss man sich letztendlich auch die Verantwortungsfrage stellen. Also was gebe ich da eigentlich in den Markt hinaus? Und es kann natürlich sein, dass ihr eine Party habt, dann ist so eine 1,5-Liter-Flasche total schön, weil kann dann eben 10 Leute daraus bedienen. In den seltensten Fällen ist das aber so, sondern der Konsument hat dann eben eine große Flasche auf dem Schreibtisch stehen und dann wird die auch getrunken. Und da ist die Frage, ist es verantwortungsvoll eigentlich dann 1,5 Liter Cola oder Fruchtsaftgetränk zu trinken? Die Ernährungsdebatte ist total aktuell und richtig, die geführt wird. Und von daher sind wir auch da, denken wir, sehr gut aufgestellt, da wo wir herkommen, nämlich Genuss in kleinen Flaschen für den aktuellen Genussmoment herzustellen und eben nicht große Vorratspackungen oder Massenkonsum zu unterstützen.
Wenn wir jetzt noch mal weiter uns an den Five Forces von Porter orientieren, ist der dritte Bereich der Bereich der Substitutionsprodukte, was sozusagen jetzt Kunden alternativ machen können. Und ich habe gerade schon rausgehört, dass ja wahrscheinlich bei euch als Grundidee wirklich ist, du hast, glaube ich, auch das zu Beginn schon gesagt, quasi da, wo Freude ist, da, wo Spaß ist, möchten wir mit unseren Produkten präsent sein. Ist das auch wirklich so die zentrale Idee, dass eigentlich jetzt gar nicht mal so die Kunden einfach auch Wasser trinken könnten, weil Kundennutzen könnte ja auch sein, ich stille den Durst. Aber klingt ja so, als habt ihr gar nicht so das Thema Durststillen im Hintergrund, sondern eher das Thema gute Zeit bereiten, Freude machen, spannendes Getränk bieten. Also das heißt, es gibt gar nicht so diese Gefahr, dass Kunden jetzt sagen könnten, mein Gott, das deutsche Leitungswasser ist ja das hochwertigste überhaupt, deswegen wozu brauche ich jetzt teure Fruchtsaftgetränke? Ich könnte ja auch damit meinen Durst löschen. Ist das genau die Richtung, in die ihr geht, dass ihr quasi die gute Zeit bereiten wollt?
Absolut. Also unser Anlass ist nicht, der Durstlöscher des Tages zu sein und damit irgendwie, meine Mutter hat mir immer gesagt, ich muss 2 Liter am Tag trinken, mindestens. Also das ist nicht unser Ziel, Wasser durch Fruchtsäfte oder Cola zu ersetzen, sondern du hast gesagt, es ist der gute Moment. Es ist auch mal, also über die Cola natürlich auch einen Wachmoment zu haben. aber auch in den, durch die anderen Produkte die Haltung der Marke, nämlich wach zu sein für seine Umwelt, für die Gesellschaft. Das ist natürlich, wenn wir Werbung machen, da sind wir schon manchmal ganz schön spitz und auf den Punkt. Also ein Lebensgefühl zu transportieren und eine Haltung zu transportieren, als nun der Kulturslöscher zu sagen. Da bietet sich natürlich Leitungswasser oder Wasser allgemein wesentlich besser an.
Wie bleibt man jetzt von eurer Seite aus quasi genau in dieser Ecke auch dann fest drin? Weil du hast ja gerade angesprochen, die ganzen Trendprodukte, die jetzt auch kommen, und du hast ja gesagt, sehr viele wirklich sehr hochwertige Produkte, die auf den Markt kommen, die sich da anfangen zu etablieren, die Kunden auch interessieren können. Wie schafft ihr es jetzt auch diese große Präsenz zu halten? Weil der Wettbewerb wird ja genau in dieser jetzt mal vielleicht noch doch ein bisschen spitzeren Nische, wird ja doch relativ groß sein.
Der Wettbewerb ist auf der einen Seite sehr groß. Jeder sucht sich natürlich so seine Nische. Also gute Produkte gibt's schon mehrere, vermessen zu sagen, wir sind die einzigen im Markt. Wobei es eben auch viele nicht gute Produkte gibt. Also muss man auch sagen. Und dann suchen sich die Wettbewerber irgendwelche Positionierungen aus. Also die einen gehen mehr und sagen, wir haben Mitarbeiterbeteiligung im Unternehmen und deswegen haben wir ein anderes Geschäftsmodell als jemand, der im Bereich geht und sagt, wir spenden mit jeder Flasche X Cent. Das sind alles Mechanismen, die wir gar nicht also grundsätzlich gut finden, aber wir stehen eben für eine aufgeweckte Welt, also für eine grundsätzliche Haltung und das seit Anfang an. Und das ist das, was wir auch wiedergespiegelt werden, wofür wir stehen, was unsere Kunden mögen. Manche mögen das übrigens auch nicht. Und das muss man dann auch aushalten. Und ich denke, man muss auch irgendwann Nein sagen können. Also es geht nicht darum, den Markt nur maximal zu bedienen, weil dann wird man irgendwann beliebig austauschbar und eben einer der großen Unternehmen, die eigentlich nur den Opportunitäten hinterherlaufen. Oder man positioniert sich eben klar und steht für etwas. Und das ist dann die Wahl des Konsumenten zu sagen, das finde ich gut, dafür will ich stehen und deswegen unterstütze ich das oder identifiziere mich mit einer Marke. Oder eben sich auch dafür nicht zu positionieren. Und auch das macht letztendlich, glaube ich, erst Marken richtig stark tatsächlich.
Kann ich ergänzen, weil ich euch auch immer als Beispiel nutze in einer Veranstaltung, wo es um das Thema Zielgruppenausrichtung geht. Und dadurch ist auch die Unterscheidung ist angesprochen. Es gibt Marken, die einfach viel breitere Zielgruppen haben. Das heißt, die können in der Markenaussage gar nicht so mutig sein, wie ihr das seid. Weil bei euch ist klar, ein paar Leuten gefällt das, ein paar aber auch nicht. Aber genau das muss man halt einfach vermutlich auch dann genau akzeptieren, um einfach auch diese spitze Positionierung auch zu haben. Deswegen kann ich gut nachvollziehen, was du da gerade erzählst. Wenn wir zum vierten Punkt kommen, unserer Porter's Five Forces, geht es um das Thema Lieferanten. Und da hast du ja angesprochen, dass ihr jetzt mit vielen Abfüllern vermutlich in Partnerschaft arbeitet. Wie werdet ihr da wahrgenommen? Haben die eine Dominanz auf dem Markt, dass die durchaus, wie auch immer, den Markt mit bewegen können? Oder ist es so, dass ihr mittlerweile als wirklich sehr, sehr attraktive, bekannte Marke da durchaus auch eine Chance habt, da die Lieferanten in eine gewisse Richtung zu bewegen? Wie sieht denn das da aus? Ist das da ein sehr umkämpfter Markt, gute Lieferanten zu finden?
Also gute Lieferanten zu finden, ist, glaube ich, immer eine Herausforderung. Also branchenunabhängig, würde ich sagen. Und du hast am Anfang in der Einladung gesagt, das fand ich ganz schön. Ich sehe unsere Lieferanten weniger als Lieferanten als Geschäftspartner. Also das muss eine gewisse Augenhöhe sein. Und wenn ich eben mit einem Partner unsere Produkte abfülle, dann erwarten wir viel Flexibilität und Anpassungsfähigkeit. Und das Gleiche wird von uns erwartet, sodass wir da sehr partnerschaftlich uns die Partner versuchen auszusuchen. Und inzwischen werden wir tatsächlich auch ausgesucht. Das heißt, vor vielen Jahren, als wir noch sehr klein waren, waren wir eher so die Bittsteller, sagen, Mensch, wir haben hier so ein paar Flaschen, die irgendwo produziert werden müssen. Das ist nun mal so, wenn man ein Startup so klein ist. Inzwischen sehen wir auch, dass wir Zugpferd sein können. Sowohl für, wenn jemand uns abfüllt, folgen oftmals andere attraktive Marken eben dann auch, was den Getränkefachgroßhandel dann auch einfacher macht, die LKWs voll zu bekommen und sagen, ich hole mir ein tolles Mineralwasser ab und eine Fritz-Cola und noch ein ergänzendes Produkt. Also das sehen wir auf jeden Fall schon.
Aber das heißt, in der praktischen Umsetzung, ihr habt quasi die Secret Sauce, das geheime Rezept für eure Produkte. Und das wird dann quasi übergeben und dann wird nach exakt den gleichen Spezifikationen überall in den unterschiedlichen, wie du sagst, gerade regional auch verteilten Abfüllstationen quasi produziert und abgefüllt.
Genau.
Letzter Punkt unserer Porter's Five Forces sind jetzt die großen Kunden. Und ich glaube, das ist ein ganz spannender Punkt, wo man nochmal so ein bisschen auch vielleicht diese Marktdynamiken, die ja, ja vermutlich auch jetzt gerade in der aktuellen Situation verspürt, wo man ein bisschen auch beleuchten können, weil du hast angesprochen, dass Gastronomie das Zugpferd ist, so für euch, einfach um das Produkt attraktiv zu machen. Gibt es eigentlich in der Gastronomie große Kunden oder ist das wirklich über den Getränke-Großhandel eigentlich ein freies Spiel des Außendienstes, dass der Gastronomen akquiriert? Wie kann man sich das vorstellen in dieser Branche?
Also das ist was der Glas oder eine spezielle Thematik der Glas-Mehrweg-Produkte. Man liefert eigentlich an den Getränkefachgroßhandel und der Getränkefachgroßhandel distribuiert die Ware dann da, wo sie hin muss, nämlich entweder in den Lebensmitteleinzelhandel oder eben in die Gastronomie oder über Getränkeunterverleger teilweise und holt dann natürlich auch das Leergut wieder ab im Austausch, bis die leeren Glasflaschen wieder zurückgeführt sind. Wir haben in Deutschland, zumindest im Vergleich zu anderen Ländern, ein viel heterogeneres Gastro-Umfeld. Das heißt also, die großen Ketten sind wesentlich weniger. Ich meine, es gibt ein paar, wie Gabianos oder die Hans im Glück. Aber da führen wir auch Gespräche. Unsere Kernzielgruppe sind aber die sehr individuellen Gastronomen, also die mit sehr viel Herzblut ihre Gastro gestalten, die was Besonderes anbieten wollen, die eben auch Erlebnis wieder für ihre Kunden bringen wollen. Also nicht nur Essen, Trinken, wieder raus, sondern eine gute Zeit zu haben. Und da sind wir ganz oft wirklich der präferierte Partner, weil unser Außendienst, wir haben eine der größten Außendienstmannschaften Deutschlands im Getränkebereich, da sind wir auch wirklich vor Ort, pflegen Beziehungen, Partnerschaften, unterstützen den Gastronomen sehr individuell teilweise und schaffen so gemeinsam tolle Erlebnisse.
Also das heißt, wir sind schon ein sehr vertriebslastiges Thema nachher auch.
Zusammenspiel aus Marke und Vertrieb. Also es ist, was meine ich damit? Ich weiß nicht, ob das wirklich andere Wettbewerber machen, aber was wir gut können, ist auch Gestaltung von Gastroobjekten. Das heißt also, Gastro macht auf, jemand möchte mit uns arbeiten, wir sagen, Mensch, das ist ein tolles Outlet. Was brauchst du denn, um die Marke auf der einen Seite sichtbar werden zu lassen und zum Erlebnis werden zu lassen? Und das geht dann bis zur Wandgestaltung, wo also die Burgerkarte von einem lokalen Künstler gemacht wird, wo unsere Markenspezialisten natürlich auch mit dabei sind, aber das Ganze über den Kontakt im Vertrieb, also den Koffeinexperten, wie wir ihn nennen, der also wirklich dann vor Ort mit dem Gastropartner zusammenarbeitet und sagt, wie können wir die Marke bei dir aktivieren? Also ganz starkes Zusammenspiel auch in der Organisation zwischen Marke und Vertrieb.
Wobei ich das aber einen wichtigen Punkt finde, weil, wie du angesprochen hast, ich glaube, man kennt euch über die starke Marke, über das, was quasi öffentlichkeitswirksam nach außen transportiert wird. Da kennt jeder die Plakate, kennt jeder die Aktivitäten, die er macht. Da ist, glaube ich, viel, was auch wirklich in der breiten Öffentlichkeit bekannt ist. Aber das dann auch, das übertragen werden muss nachher auf eine Salesforce, die vor Ort beim Gastronomen auch Unterstützung liefert. Das ist, glaube ich, gar nicht so klar, dass man wirklich da auch ganz viel dann wirklich auch vor Ort im Kleinsten auch optimieren muss. Und wie du sagst, allein, dass man dann wirklich auch dann den Gastronomen hilft in der Gestaltung der Outlets, in der Umsetzung von vielleicht guten Preisgestaltung, was auch immer. Ich glaube, da kann man relativ viel sozusagen auch in der Kombination von starker Marke und Vertrieb dann hinbringen. Jetzt hast du ja gesagt, dass gerade im Gastronomiebereich nicht so diese großen Ketten in Deutschland existieren. Jetzt habt ihr ja durchaus auch durch die Distribution im Einzelhandel ja vermutlich exakt das vollkommene Gegenteil, dass man da auf einmal mit eigentlich nur ganz, ganz wenigen, aber dafür umso größeren spielt. Wie muss man sich da vorstellen? Wie werdet ihr da aufgenommen? Ist das, weil das Produkt halt interessant ist, eine deutlich freundlichere Umgang mit euch, weil ihr einfach noch so ein bisschen unter diesem Nettigkeitsfaktor läuft? Oder wird da mittlerweile auch mit ganz harten Bandagen gekämpft und wenn ihr nicht, dann wer anders?
Also der deutsche Lebensmittelhandel ist schon einer der härtesten. Also das kenne ich aus meiner vorigen Welt, wo ich auch durchaus europäische und globale Vergleichsindizes hatte. Lebensmittel sind in fast keinem Land so günstig wie in Deutschland, weil die Einkaufsmacht und der Druck, sicherlich auch durch diese Discount-Thematik, die Discounter gibt es ja oder gab es zumindest früher in kaum anderen Ländern, das sehr stark mitgeprägt haben. Das ist immer eine Herausforderung für Markenartikler, weil Marken müssen sauber aufgebaut werden und als warnendes Beispiel, gucke ich mir immer so den Biermarkt an, also die sogenannten damals so Fernsehbiere, die ja wie Cocktails verkauft wurden, also in der Vermarktung, wenn man sich so die Spots abruft und die dann eigentlich 80% Promotion-Anteile haben und kistenweise für unter 10 Euro verkauft werden. Also wenn man sich das anguckt, dann ist das schon ein Zusammenspiel aus starker Verhandlungseinkaufsmacht des Handels, aber auch hohem Druck in der Industrie. Ich vergleiche das immer so ein bisschen wie so eine Heroinnadel, die da gerne mal in den Arm gerammt wird, als auch Industriepartner und sagen, oh, wir geben mal einen Rabatt, weil wir noch das Jahresziel erreichen müssen. Und das ist halt der erste Schuss und der zweite wird im nächsten Jahr folgen, weil man die Volumen ja wiederholen muss und um dann zu wachsen, kommt gleich der zweite. Und so passiert das dann irgendwann, dass Promotion Shares bei 80% sind. Was machen, also wir sind dem Druck auch auf der einen Seite ausgesetzt und auf der anderen Seite sind wir sehr behutsam mit unserem Wachstum. Das heißt also, wenn die Marke stark aufgebaut ist und man nicht jedes Spiel auch mitspielt und auch eben auch da wieder auch mal bereit ist, Nein zu sagen. Und zwar gar nicht als gegen etwas, sondern da sehen wir uns nicht und deswegen lässt man auch mal eine Möglichkeit an einem vorbeiziehen, dann hilft das sicherlich nachhaltig Marken aufzubauen. Und das andere ist, wir sind wirklich auch da oftmals gern gesehen, weil wir eben auch die Begeisterung in den einzelnen Laden nehmen. Also auch da haben wir im LEH eine relativ große Außendienstmannschaft. Und die sprechen mit dem Marktleiter, die sprechen mit dem Leiter der Getränkeabteilung und sagen, Mensch, wollen wir mal wieder was zusammen machen? Und dann so, ja, was ist denn das nächste Thema? Ja, aber hier Fußball ist doch gerade, mein Verein spielt. Und dann bauen unsere Koffeinexperten eben tolle Aufbauten auf mit Bildern über die farbigen Flaschen, Kronkorken, mit dem Fußballlogo oder was auch immer. Und das kommt natürlich gut an, weil es dem Kunden Spaß macht, also dem Einzelhändler, weil der schafft Begeisterung für seine Konsumenten. Leute beim Einkaufen stehen und egal, ob sie was kaufen oder nicht, sie schmunzeln zumindest oder freuen sich. Und das tut sozusagen hat positive Abstrahleffekte und ist aus meiner Sicht auch viel mehr wert als den letzten Cent, den man dann durch harte Verhandlungen irgendwo rauspressen könnte, weil letztendlich geht es ja darum, Begeisterung zu schaffen, gute Gefühle zu schaffen und dann ist auch die Bereitschaft für ein Produkt, den fairen Preis zu bezahlen, wesentlich höher, als wenn es halt irgendwo nur weggedrückt wird durch diese Vertriebskanäle.
Ich wollte gerade sagen, wenn ich so drüber nachdenke, ich würde von euch jetzt auch eher die Produktaufbauten kennen, die Präsentation der Produkte und mir würden jetzt eigentlich gar keine Preisaktionen einfallen. Macht ihr gar keine Preisaktionen?
Nein. Also wir finanzieren keine Preisaktionen. Wir sind durchaus dann auch mal in so einem Handzettel zu finden. Das ist dann aber nicht von uns finanziert, weil wir genau aus dieser absoluten Überzeugung kommen, geht um Begeisterung, da wollen wir spielen und wer das mit uns gemeinsam machen möchte, ist da entstehen einfach tolle Partnerschaften. Also und das macht dann wirklich auch allen einfach Spaß. Also man kann tatsächlich sogar Spaß bei der Arbeit haben.
Naja, und das wahrscheinlich wird es nachher für den Handelspartner auch margenstark sein und nicht sozusagen auch noch durch irgendwie Preisaktionen die Marge reduzieren. Und wenn dann das Produkt abverkauft wird, ist ja nachher für beide Seiten auch dann das optimal gelöst.
Absolut.
Wir sind ja schon so ein bisschen an unseren 5 Punkten vorbei, aber ich würde gerne noch einen Aspekt ein bisschen rausgreifen, ein bisschen, was sozusagen auch die Branche verändern wird. Weil das so ein bisschen diesen Ausblick auch mit sich bringt und hat vielleicht schon ein bisschen den Begriff Nachhaltigkeit angesprochen, hat ein bisschen neue Produkte angesprochen. Was sind denn so die Dinge, wenn man mal so die nächsten 3 Jahre vorausblickt, 5 Jahre vorausblickt? Gerade, wir kommen ja aus einer relativ schwierigen Phase, vermutlich für euch auch, wo ja ganz viel der Anstoßmöglichkeiten weggefallen ist. Das wird ja hoffentlich irgendwann wiederkommen. Die Frage ist aber halt, auf was für Niveau? Was ist denn so deine Einschätzung persönlich, was da produktseitig, was da vielleicht auch konsumationsseitig passieren wird? Wie kann man sich vorstellen, wie ihr denkt, wie die nächsten Jahre sich entwickeln werden?
Das, was sicherlich, das hat schon angefangen und wird mehr werden, ist dieser Bezug zur Regionalität, zu qualitativen Produkten. Man sieht das in ganz vielen Kategorien, dass weniger konsumiert wird. Das heißt, Menge geht runter, aber wenn man sich dann die Wertschöpfung anguckt, dass die Segmente wachsen im Wert, was immer für Premiumisierung spricht. Das heißt also, gute, hochwertige, qualitative Produkte, regional, lokal produziert, ist sicherlich ein Trend, der schon da ist, aber viel stärker werden wird. Und Corona hat uns das gezeigt, aber auch gerade der Suezkanal, wie wenn die Welt zu komplex wird und nicht mehr überschaubar ist, dann hat natürlich diese Globalisierung, die ich auch gar nicht total toll finde, also dass alle Menschen, alles in der Welt vernetzt ist und hat natürlich seine Grenzen. Und das wird auch für Regionalität und Lokalität sprechen, Produkte im Markt zu haben, wo man weiß, woher die kommen, woher die Zutaten kommen, dass sie nicht einmal um die Welt geschippert worden sind. Das, glaube ich, ist ein Trend, der ist schon da und wird viel, viel stärker werden. Und ich glaube auch, dass wir da ganz gut positioniert sind. Also in die Richtung denken wir natürlich auch immer weiter. Also wie können wir da auch noch besser werden, als wir heute sind.
Wie wird sich Nachhaltigkeit entwickeln? Weil das habt ihr ja auch als großes Thema. Ich habe ja immer so das Gefühl, dass Nachhaltigkeit, das ist so, wenn du in einer Umfrage Passanten fragst, ist ihnen Nachhaltigkeit wichtig, wird jeder natürlich mit 10 von 10 Punkten antworten. Wenn man aber nachher in der Kasse steht und sein privates Portemonnaie zücken muss, dann wird vielleicht doch nicht jeder bereit sein, den Aufpreis zu zahlen. Ist das ein Trend, der wirklich ernsthaft sich wirklich so festsetzen wird, dass da die Konsumenten auch umdenken und Konsummuster sich verändern? Oder wird es auch lange Zeit noch eine Art vorgeschobenes, sozial erwünschte Antwort-Thema bleiben?
Ich glaube beides. Also ich glaube nicht, dass in den nächsten 5 Jahren das Bio-Segment 90% des Waren-Einkaufskorbes bestimmen wird. Also ich glaube, es wird noch kleiner sein. Aber ich glaube, es wird weiter wachsen, das auf jeden Fall. Und ich glaube, dass Nachhaltigkeit auch zu kurz gesprungen ist, nur in Bio-Siegeln oder wo was herkommt, sondern es ist auch eine gesellschaftliche Nachhaltigkeit, also eine Fairness-Frage, eine Haltungsfrage. Und da bin ich eher gespannt, wie das Produkte immer wieder neu für sich definieren werden, umsetzen werden, um über das Produkt auch da klarzumachen, dass es weit über eine Bio-Ernährungsnachhaltigkeit in eine gesellschaftliche Nachhaltigkeit, ein Miteinander übertragbar ist. Das ist was zumindest unsere Organisation auch immer wieder bewegt, wie wir das spielen, wie wir das aufnehmen, und beobachte ich auch immer mehr bei anderen Unternehmen, wie das immer stärker zum Fokusthema wird.
Das fand ich ja auch ganz interessant. Ihr habt ja auf euren Flaschen auch diese Aktion stellst daneben sozusagen, ne? Also dass man den Pfand quasi nicht in den Mülleimer wirft, sondern ihn daneben stellt, damit er noch weiter auch genutzt werden kann, ne? Und dann auch natürlich den Pfandsammlern irgendwie zugutekommt an der Stelle. Ne?
Ja. Das ist eben also sehr, sehr, sehr gutes Beispiel für eine Kampagne, für eine Überlegung, die vor vielen, vielen Jahren schon stattgefunden hat, die wir aus einem Selbstverständnis heraus gemacht haben. Und jetzt so langsam höre ich, dass Konsumenten das sehen, hören, mitkriegen. Und ich freue mich tatsächlich beim Joggen jedes Mal oder beim Fahrradfahren über alle Arten von Flaschen, die neben den Mülleimern stehen, wo man denkt, man bewirkt schon etwas. Nicht über Nacht, aber mit so einer großen Kontinuität verändert man eben langsam das Denken von unserer Umwelt.
Sehr schön. Das war ja mal wirklich ein großer, großer Ritt durch die vielen Themen. Also ich sage schon mal vielen, vielen Dank, Winfried, für die wirklich tollen Insights.
Ja, vielen Dank, Hans-Jürgen und Thorsten. Es hat mir riesen Spaß gemacht.
Uns bleibt nichts anderes übrig, als euch alles Gute zu wünschen, dass ihr weiter auf dem erfolgreichen Weg da euch bewegen könnt, die Welt nachhaltig zum Positiven entwickelt und mit weiter echt coolen Produkten. Und ich sehe das genauso wie du, quasi Spaß und Freude bereiten könnt, sowohl in der Gastro wie im, wie hieß das, Home-Konsum, Heimkonsum?
Ja, Home-Consumption, das ist
so. Home-Consumption, genau. Und dass wir aber trotzdem jetzt auch in der nächsten Zeit nicht nur Home-Consumption, sondern auch mal wieder Outdoor- oder Out-of-Home-Consumption machen können. Deswegen vielen, vielen Dank, Winfried. Danke, Hans-Jürgen.
Danke dir, Thorsten.
Und und wir danken allen Zuhörern unseres Podcasts. Und wie üblich würden wir Sie gerne einladen, uns einmal auf den üblichen Podcast-Plattformen zu bewerten, gerne unseren Podcast zu teilen und spread the story about Fritz Cola. Die ist wirklich wert, weitergetragen zu werden. Deswegen vielen, vielen Dank und wir wünschen allen Zuhörern eine gute Zeit und würden sagen, bis zum nächsten Mal bei Wirtschaft hoch 2.
Das war Wirtschaft hoch 2, der Wirtschafts- und Wissenschaftspodcast mit Hans-Jürgen Wieben und Thorsten Spandl.
Hintergrundinformationen und alle Episoden finden Sie unter wirtschafthoch2.de.